The Road Jack, der Podcast von Intellica.de.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts, in der ich Caroline Holland zu Gast habe. Sie engagiert sich in der Schweiz für die Swiss Association for Autonomous Mobility. Von der Maschinenbauerin erfahren wir im Interview unter anderem, wer sich für autonome Mobilität in der Schweiz engagiert und wie das Thema auch in unserem Nachbarland weiterentwickelt wird. Ein Blick über den Tellerrand in Richtung Alpen. Ton ab. Frau Holland, es gibt in der Schweiz die Swiss Association for Autonomous Mobility. Schaut man auf die Liste der Mitglieder, so zeigt sich, dass da längst nicht nur die Automobilindustrie engagiert ist. Wie kam es zu dieser breiten Kooperation beziehungsweise auch zu dieser Konstellation der verschiedensten Player?
Hallo und danke für die Einladung. Ja, da haben Sie absolut recht. Wir haben neben Siemens, Auto Schweiz und Mobility und zum Beispiel TCS, das ist wieder am ADAC in der Schweiz, oder auch AMAG, haben wir verschiedene Universitäten und noch ganz viel Transportunternehmen an Bord. Dazu muss man auch erstmal einen Blick auf das Ökosystem in der Schweiz werfen. Die Schweiz selber hat gar keine eigene Automobilindustrie, wie ihr es vielleicht aus Deutschland gewohnt seid. Also wir haben keine OEMs, sondern vor allem Zulieferer. Und im Gegensatz dazu haben wir aber ein super gutes ÖV-Angebot und auch ein sehr gut ausgebautes Schienennetz. Und deswegen haben auch ganz viele Transportunternehmen in der Schweiz an den verschiedensten Standorten Pilotversuche zum autonomen Fahren gestartet und auch durchgeführt und das schon seit 2016. Also wir haben in den verschiedensten Piloten verschiedene Zielsetzungen gehabt. Es war auch die Notwendigkeit, dass wir die Pilotzulassung bekommen haben vom ASTRA, also das Amt für Straßen, der diese Bewilligung ausstellt. Und da wurden vor allem zwei Fahrzeugtypen eingesetzt, zum einen EasyMile-Fahrzeuge und Navia-Fahrzeuge. Trotz unterschiedlichen Zielsetzungen hat man ähnliche Erfahrungen bezüglich dem Fahrzeugbetrieb gemacht. Und so kam dann auch die Idee, dass man einen Verein gründet, eben auch SAM, Swiss Association for Autonomous Mobility, um die Kräfte und auch das Wissen zu bündeln und die Entwicklung des zukünftigen ÖVs in der Schweiz so voranzubringen und auch maßgeblich zu prägen. Weil gemeinsam haben wir einfach viel mehr Impact als jeder Akteur allein. Und mit der Bündelung des ganzen Know-hows wurden wir das wichtigste Kompetenzzentrum zum Thema der selbstfahrenden Fahrzeuge in der Schweiz. Ziel ist es eben auch, dass wir ein Netzwerk aufbauen, bei dem sich nach und nach immer mehr relevante Akteure aus der OV-Branche, der Wissenschaft, aber auch der Industrie zusammenfinden. Denn nur mit der Vielfalt können wir ein ganzheitliches Bild entstehen lassen. Neben der Vernetzung wird auch der Wissensaustausch unter den Mitgliedern gefördert. Und dank dieser Synergien können wir innerhalb von SAM auch Projekte zu selbstfahrenden Fahrzeugen kosten- und ressourcenoptimiert durchführen. Und wir wollen eben die Pilotierung von neuen Angeboten und deren Integration in die bestehenden Angebote und Systeme gemeinsam erarbeiten, damit wir den kollektiven Personentransport zukunftsfähig machen.
Dann lassen Sie uns doch noch ein bisschen genauer über das inhaltliche Engagement der Initiative sprechen. Welche Projekte gibt es? Sie hatten es schon so ein bisschen angedeutet. Und gibt es vielleicht auch schon erste Erkenntnisse, die man bereits verzeichnen kann?
Ja, sehr gern. Also aus der Initiative ist tatsächlich auch ein Verein geworden, auch wenn dieser noch recht jung ist. Es gibt ihn seit letztem Jahr, da wurde er gegründet und seit diesem Jahr ist er auch aktiv im operativen Betrieb. Und wir haben das breite Know-how im Verein von den Mitgliedern, die eben in der Vergangenheit bereits erfolgreich Pilotprojekte durchführen konnten. Und manche von diesen Pilotprojekten laufen auch heute noch. Ich hatte ja vorher erwähnt, dass es viele Versuche mit den Fahrzeugen von EasyMile gab, also wie zum Beispiel in Zug und Bern, aber auch mit den Navia-Fahrzeugen in Sion, Œuvrier, Freiburg, Genf, Zürich und Schaffhausen. Wahrscheinlich habe ich sogar noch einige vergessen. Die gemeinsame Erkenntnis war auch, dass die Fahrzeuge noch nicht reif für einen flächendeckenden Serieneinsatz sind. Und die Betriebsführung mit der eingesetzten technischen Reife ist sehr, sehr aufwendig. Ich würde an der Stelle einfach auch gerne mal auf unser Projekt referenzieren, bei dem ich Gesamtprojektleitung war. Das hieß mal Shuttle und das ist in der Stadt Zug durchgeführt worden. Bevor wir betreiben konnten, musste das Fahrzeug überhaupt erstmal zugelassen werden. Und da es sich um das erste Fahrzeug von EasyMile in der Schweiz handelt, waren so viele Iterationen notwendig und es hat auch ordentlich Zeit und Mühe gekostet, bis es dann wirklich soweit war. Und bevor wir dann wirklich mit dem Fahrzeug auf die Straße gehen konnten, mussten wir auch noch die Strecke mappen lassen. Also wir mussten die Umgebung scannen, dass der Shuttle später auch die Orientierung hatte, die es benötigt. Und dazu mussten Straßen gesperrt werden, ein Polizeiaufgebot war notwendig und so weiter. Was wir nicht bedacht hatten, dass wir im Winter gemappt haben und dann im Frühling, als die Vegetation so schön gewachsen ist, hatten wir dann viele automatische Stops, weil das Fahrzeug irritiert war von der Umgebung, das eben so sie einfach nicht kannte. Und auch Baustellen in der Stadt Zug, die waren nicht gemappt und mussten dann manuell umfahren werden. Weiter, was den Betrieb auch noch beeinflusst hat, war auch das Wetter. Wir waren recht wetterabhängig. Bei schönen, trockenen Tagen verliefen die Fahrten in der Regel ohne Probleme, aber bei schlechtem Wetter, das heißt Schnee oder starkem Regen, konnten wir keine Fahrten durchführen. Und wir hatten noch ein zusätzliches Ziel in diesem Projekt. Wir wollten eine intermodale Integration ausprobieren und überprüfen. Also das heißt, einen dynamischen, bedarfsorientierten On-Demand-Shuttle-Service in das bestehende ÖV-Angebot integrieren. Und da haben wir festgestellt, dass die führenden Kundeninformationssysteme heute auf eine sehr einseitige Kommunikation eingestellt sind und ein statisches, linienbasiertes Angebot abgebildet werden können. Aber sobald es ein dynamisches Angebot einzubinden gilt, ist es sehr, sehr schwierig. Das heißt eigentlich ganz einfach gesagt, alles, was vom Taktfahrplan mit fixen Haltestellen abweicht, das stellt das System vor Herausforderungen. Der Betrieb lief insgesamt bis Ende 2019 und dann haben wir das Projekt ausgewertet. Wir waren nicht so zufrieden mit der Funktionsweise der Fahrzeuge und haben überlegt, es muss doch einen anderen Lösungsansatz geben. Den haben wir dann gesucht und auch über einen Adaptathon gefunden. Und da haben wir im Herbst letzten Jahres mit einem israelischen Startup, das hieß Softride, einen Proof of Concept durchgeführt, bei dem wir auf ein konventionelles Fahrzeug, es war ein Mercedes Sprinter, ein Sensor-Kit montiert haben. Und über die verwendete Software und den eingebauten Aktuatoren konnten sowohl die Pedalerie wie auch das Lenkrad automatisiert gesteuert werden. Vielleicht die einen oder anderen, die sich auskennen, fragen sich, warum wir Aktuatoren gebraucht haben. Der Grund ist sehr einfach, es war kein Drive-by-Wire-Fahrzeug und deswegen gab es wirklich die mechanischen Aktuatoren. Und was wir dort auch gelernt haben, das Mappen ist deutlich einfacher. Wir konnten die Strecke mit normaler Geschwindigkeit abfahren, es musste nichts abgesperrt werden. Die Route war dann gespeichert und das Fahrzeug konnte sofort danach in einem gewissen Toleranzbereich diese Strecke nachfahren. Und das Spannendste an dieser Lösung fand ich auch, dass es eine Customized-Lösung angeboten wird. Das heißt, je nach Einsatzgebiet und Anforderungen kann auch die Anzahl und Positionierung der Sensorik adaptiert werden. Und so könnte auch das Sensor-Kit nicht nur auf Kleintransporter oder PKWs montiert werden, sondern auch auf andere Fahrzeugtypen, wie zum Beispiel für den Warentransport. Und wenn man Studien Glauben schenkt, die ich gelesen habe, dann gibt es ja genug Fahrzeugflotten auf der Straße, die ungenutzt rumstehen. Und also warum nicht dafür verwenden?
Frau Holland, lassen Sie uns noch ein bisschen intensiver über das Engagement der Initiative sprechen. Gerne geben Sie uns doch mal einen Einblick in, welche Projekte gibt es und welche Erkenntnisse sind denn bereits auch schon zu verzeichnen?
Genau, sehr gerne. Sie haben ja gefragt, was das erste Pilotprojekt sein wird. Das erste Pilotprojekt, was bei uns unter der Vereinsflagge laufen wird, wurde im September vorgestellt und das ist Projekt Linie 13. Das ist aus meiner Sicht eine logische Weiterentwicklung von den Erfahrungen, die die einzelnen Vereinsmitglieder mit ihren Pilotprojekten bisher gemacht haben. So gab es auch noch ein weiteres Teleoperation-Projekt von anderen SAM-Mitgliedern, welche auch hier mit ihrem Know-how unterstützen und bei dem Pilotprojekt handelt es sich um ein automatisiertes Dual-Mode-Fahrzeug. Das heißt, wir haben einen elektrischen Kleinbus mit einem Sensor-Kit ausgestattet. Dieses Fahrzeug soll als Forschungsplattform rund um die Entwicklung der ersten letzten Meile der Zukunft eingesetzt werden und wird auf öffentlicher Straße in der Stadt Schaffhausen unterwegs sein. Und ich bin super gespannt, welche Erkenntnisse sich dabei ergeben werden. Ich halte diese Zwischenlösung oder diesen Zwischenschritt für diese Dual-Mode-Fahrzeuge als durchaus realistisch und zielführend, gerade wenn man dieses dann mit Teleoperation kombinieren kann. Dafür ist natürlich zwingend notwendig, eine stabile Datenverbindung zu haben.
Das klingt auf jeden Fall spannend. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu einem weiteren Punkt. Und zwar, also ich würde mal sagen, wir hier in Deutschland erleben viel Skepsis, wenn es um neue Technologien geht. Nun haben Sie das Ganze ja auch sehr schnell öffentlichkeitswirksam gemacht, denn Navia und EasyMile sind ja zwei Unternehmen, die bieten Fahrzeuge an, die so klassischerweise, glaube ich, das hat sich schon so eingebürgert, People Mover genannt werden. Das heißt, Firmen in Deutschland heißt es ÖPNV, bei Ihnen heißt es ÖV, dort verwendet werden. Wie ist das denn aber in der Schweiz generell? Freut man sich da auf das autonome Fahren? Vielleicht, weil man ja auch bisher keine eigene Autoindustrie hatte?
Also ich freue mich drauf und ich glaube, in der Schweiz ist man da ebenfalls geteilter Meinung, ähnlich wie in Deutschland. People Mover ist ein super spannendes Stichwort. Da kann ich gerne auch später noch kurz was sagen, weil wir sind wirklich davon überzeugt, dass wir den Kollektivverkehr pushen müssen, weil wir gewinnen nichts, wenn jeder seinen eigenen privaten PKW durch ein eigenbesessenes, selbstfahrendes Fahrzeug ersetzt, sondern es muss wirklich einen Pooling-Charakter haben und man muss sich die Mobilität zukünftig teilen können. Aber zurück zu Ihrer Frage. Also es ist wirklich so, die einen sind gespannt und freuen sich auf die neuen Technologien und die damit verbundenen Möglichkeiten. Die anderen sind eher vorsichtig und skeptisch. Und was wir auch in unserem Pilotversuchen gesehen haben, ist, dass die Personen, die mit unseren Shuttles dann noch tatsächlich gefahren sind, haben gesagt, die Fahrten haben ihnen sehr gut gefallen und sie würden das Shuttle auch wieder nutzen. Und gerade auch Langzeitversuche, also das heißt Versuche mit Piloten, die ein Jahr oder länger gingen, haben gezeigt, dass so dieses Spielen mit dem Shuttle, also das Mutwillige vor dem Shuttle herlaufen und schauen, ob es reagiert, wie es reagiert und dann eben im Schritttempo davor herlaufen, damit das Shuttle eben diese angepasste Schrittgeschwindigkeit fahren muss, hört nach einigen Wochen auf. Ich glaube, das ist auch so, es ist ein gutes Zeichen, wenn man sich für interessiert, aber es ist auch ein gutes Zeichen, dass man sich wie dran gewöhnen kann und auch so dieses Spielen damit ein bisschen aufhört. Spannend war auch, Personen, die anfangs skeptisch waren, waren dann nach der Fahrt eigentlich dann doch ganz okay damit und fanden das dann auch ganz gut. Also wenn ich jetzt nochmal das MyShuttle-Projekt referenzieren darf, weil ich da den recht guten Einblick habe. Wir hatten so Hypothesen definiert für das ganze Betriebsjahr 2019 und verschiedene Use Cases. Und ein Use Case war, dass wir eben mit der Zugbevölkerung fahren können. Und da haben über 90%, ich glaube, es waren sogar 92% angegeben, dass sie wieder mit dem Shuttle fahren würden. Und es zeigt uns einfach, dass die Bereitschaft da ist. Wir haben auch weiter noch gefragt, wegen dem Fahrerlebnis. Top 3 war Vertrauen in den Sicherheitsfahrer, Spaßfaktor und Vertrauen in das Shuttle. Und gerade super spannend, die Kombination aus Vertrauen. Einmal natürlich noch in den Menschen, der das Fahrzeug vielleicht, was ein bisschen ruckartig bremst, gut erklären kann, aber auch in der Shuttle. Aber im Sandwich da den Spaßfaktor zu haben, weil das zeigt ja auch, wenn es Spaß macht, dann mache ich es ja wieder. Das ist für uns mega positiv gewesen und die Erkenntnis lässt sich auch bei anderen Pilotprojekten so feststellen. Und ganz, ganz ehrlich, was weniger gut ankam, war die Geschwindigkeit. Ich glaube, davon wurde schon oft berichtet. Es ist ein Stück weit nachvollziehbar. Im MyShuttle-Projekt waren wir in der 50er-Zone unterwegs mit maximal 16 Stundenkilometer. Das fanden natürlich die Autofahrer, die dahinter fahren mussten, nicht immer super, haben laut hupend ihren Unmut ausgedrückt und entsprechend gestikuliert. Was wir auch gemerkt haben, sobald Autofahrer oder Radfahrer zu nah ans Fahrzeug gefahren sind, waren sie im Sensorbereich. Der Shuttle konnte nicht anfahren. Und es zeigt einen ganz wesentlichen Kern, nämlich, dass die Kommunikation von solchen Shuttles mit den anderen Verkehrsteilnehmern noch ein großes Thema ist, was gelöst werden muss. Weil man muss ja verstehen, es hatte sogar noch ein verzögertes Anfahrverhalten und der nachfolgende Verkehr wusste oft nicht, was ist denn jetzt da los? Steht es rum oder will es eigentlich wirklich fahren? Ich glaube, da sind wirklich noch ein paar offene Punkte. Und nochmal zurück zur Geschwindigkeit. Wir wollten gar nicht schneller als 16 Stundenkilometer fahren, wegen der sensiblen Sensorik. Auch aufgrund von den Störfaktoren, die wir hatten oder dass das Fahrzeug gebremst hat wegen einer Vegetation, die gewachsen ist oder herunterfallende Blätter, die zu abrupten Bremsmanövern geführt haben, wo man sich gut festhalten muss, war ein schnelleres Fahren eigentlich in dem Kontext gar nicht möglich. Und ich erinnere mich immer noch an die Geschichte von einem älteren Herrn, der zu mir gesagt hat bei der Befragung, wissen Sie, schneller müsste das Fahrzeug gar nicht fahren. Wahrscheinlich wäre ich nicht eingestiegen, wenn es noch schneller fahren würde. Und für mich war so die Schlussfolgerung, Geschwindigkeit kann auch ein Hemmnis sein, gerade wenn es um die Erstnutzung geht und um die Akzeptanz der Technologie. Das Wichtigste, was wir daraus gelernt haben oder die wichtigste Erkenntnis, die wir daraus gezogen haben, ist, wie wichtig und notwendig physische Pilotversuche und auch Tests unter Einbeziehung der Öffentlichkeit sind. Also es muss die Technik wirklich auch für sie erlebbar gemacht werden, weil nur so kann die Akzeptanz geschaffen werden. Weil einfach die Technologie hinzustellen, wenn sie serienreif ist, zu sagen, sie ist jetzt da, glaube ich nicht, dass sie sofort genutzt werden wird.
Jetzt, ja, man kann es schon so sagen. In Deutschland rühmt man sich inzwischen so ein bisschen, dass man ja wahrscheinlich das erste Gesetz zum autonomen Fahren wirklich durch das Parlament bekommen hat. Man erhofft sich, das kriegt man hier und da mal mit, wenn man mit Leuten aus der Branche spricht, man erhofft sich so ein bisschen, dass dieses Gesetz ja quasi als Blaupause in Brüssel, aber vielleicht auch in weiteren Staaten, wie zum Beispiel der Schweiz, genutzt werden könnte. Ist das mit Ihrem Wissen aus der Perspektive für die Schweiz realistisch?
Also natürlich beobachten wir, was in Deutschland und in Europa passiert. Ich habe das Gefühl, dass man in der Schweiz dann noch etwas zurückhaltender ist, was neue Gesetzgebung bezüglich autonomen bzw. vollautomatisierten Fahren anbelangt. Was ich sagen kann, ist, dass beim Amt für Straßen, also dem Astra, aktuell Rahmenbedingungen für die Anpassung des Straßenverkehrsgesetzes erarbeitet werden, um das automatisierte Fahren in der Schweiz zu ermöglichen. Der Bundesrat soll dann die inhaltlichen Details regeln dürfen und sogar Ende des Jahres soll der Entwurf dem Bundesrat vorgelegt werden. Und wenn die Diskussion im Parlament erfolgreich ist, dann tritt das Gesetz 2023 in Kraft. Also da sind wir auf jeden Fall gespannt. Momentan braucht jeder Pilotversuch eine Ausnahmegenehmigung, damit er in der Schweiz durchgeführt werden kann. Und es ist auch nach wie vor noch vorgeschrieben, dass in jedem Fahrzeug ein Operator, also ein Sicherheitsfahrer mitfährt, der im Bedarfsfall eingreifen kann. Und oft testet man dann erst auf privatem Gelände, Betriebsgelände und geht dann auf die öffentliche Straße. Und erst wenn die Technik sich beweisen kann, dann kann der nächste Schritt auch gemacht werden. Und auch dann ist es erst aus regulatorischer Sicht in der Schweiz denkbar, weitere Anpassungen zu machen. Weil das oberste Credo ist einfach die Sicherheit und sie muss zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein. Und es muss auch klar sein, zum Beispiel, wenn Probleme auftreten, wie in die Steuerung eingegriffen werden kann, damit möglichst keiner oder möglichst geringer Schaden entsteht. Aus meiner Sicht ist es so, dass die technologische Entwicklung und die Pilotbetriebe Hand in Hand mit der Regulation gehen müssen. Das ist auch der Grund, warum wir aus SAM Astra immer im Infoloop halten, über die neuesten Entwicklungen und Erkenntnisse zu unseren Projekten informieren. Und zum Beispiel, als wir den Proof of Concept mit dem Sensor-Kit gemacht haben, da haben wir auch eine Live-Schaltung gemacht, also eine Live-Übertragung, damit das Astra live dabei sein konnte und auch einen ungefilterten Einblick in die Funktionalität bekommen hat. Und wir konnten so auch kritische Situationen überprüfen, die sie uns zum Beispiel auch mitgegeben haben. Zum Beispiel, dass man einen Ball vor dieses fahrende Shuttle geworfen hat, weil es hieß auch, nach einem Ball kommt meistens ein Kind und da ist extrem wichtig, die Reaktion des Fahrzeugs zu testen. Was auch mega schön war, war zu sehen, dass unser Proof of Concept dazu beigetragen hat, dass es eine neue Prüfverordnung gab für genauso umgebaute Fahrzeuge, also dass ich auf ein konventionelles Fahrzeug ein Sensor-Kit packe und wie dies dann geprüft werden kann. Auch hier ist es wieder der wichtige Aspekt für physische Pilotversuche, wo man nicht nur die Akzeptanz erhöhen kann, sondern auch die Technologie in die Schweiz zu bringen und auch hier abprüfen zu können, um dann eben gegebenenfalls neue Anpassungen durchzuführen.
Mhm. Apropos Erkenntnisse und auch neue Technologien. Auf der technologischen Seite gibt es ja immer wieder Diskussionen darüber, ob man LiDAR und Kamerasensoren einsetzen sollte. Wenn es zum Beispiel nach Tesla-Chef Elon Musk geht, dann kann man in Zukunft womöglich mit Kamera-only arbeiten. Ist das auch von dem, was Sie jetzt schon erzählt haben und welche Erkenntnisse Sie so gesammelt haben, ist das denkbar oder wird man nicht eher mit beiden Systemen arbeiten müssen?
Ja, absolut spannende Frage. Und je länger ich mich mit anderen Expertinnen und Lieferanten darüber unterhalte, habe ich so einen Eindruck, das wird fast eine Philosophiefrage. Es gibt Personen wie Elon Musk, die total von Kamerasystemen überzeugt sind. Dann gibt es aber auch Leute, die sagen, nee, Leader geht über alles. Ich muss gestehen, in den Projekten, in die ich involviert war, wurden überwiegend LiDAR-Sensoren verbaut und deswegen habe ich vor allem Erfahrung damit. Aber es gibt Hersteller wie zum Beispiel Mobileye, die zwei redundante Systeme in ihrem Fahrzeug einbauen. Und erst wenn beide Systeme, also die haben ein System mit LiDAR und ein System mit Kamera, und erst wenn beide Systeme das Okay geben, dann wird die Fahr- bzw. Weiterfahrerlaubnis erteilt. Und dann gibt's wieder andere Hersteller, die sagen, wir haben LiDAR-Sensoren fürs Positioning und wir nehmen Kameras zur Klassifizierung von Objekten her. Ich glaube einfach nicht daran, weil es heißt immer, dass LiDAR-Sensoren sich nicht durchsetzen, weil der Preis im Vergleich zu Kamerasystemen hoch ist. Ich glaube, langfristig werden die Preise sinken und die LiDAR-Technologie hat sich meiner Erfahrung nach schon deutlich verbessert. Im MyShuttle-Projekt hatten wir zum Beispiel rotierende Sensoren, die waren sehr störungsanfällig und sehr sensibel. Und auch noch ein 2D-Bild, was dargestellt wurde. Das war nicht immer leicht zu lesen für den Sicherheitsfahrer. Bei SoftRide hatten wir dann Solid-State-Lidars verbaut und die haben ein viel stabileres Bild geliefert in deutlich höherer Auflösung. Also man konnte sogar die Fahrbahnmarkierungen erkennen. Und es hat natürlich für uns auch noch geholfen, dass wir Google Maps Bilder mit diesen 3D-Abbildungen überlagert bekommen haben, was absolut hilfreich bei der Orientierung war. Und scheinbar gibt es sogar auch schon Hersteller, die Starkregen und Schnee mittlerweile aus diesen Sensoriken rausfiltern können, so dass man auch bei schlechtem Wetter mit LiDAR fahren könnte. Jede Technologie hat einzeln, glaube ich, noch ihre Nachteile, sei es der Schattenwurf bei den LiDAR-Sensoren oder Kameras, die nicht im Stereo ausgerichtet sind, die nicht unterscheiden können, ob es sich um Menschen handelt oder um eine Zeichnung auf der Straße, glaube ich nämlich wirklich an die Kombination der verschiedenen Sensoren. Ich muss gestehen, letztendlich, was wir in Zukunft verwenden, ich glaube beides. Und ich glaube aber auch, dass es in der Schweiz eigentlich, die ist da recht offen. Hauptsache, das System funktioniert mit wenig Fehlern und Störungen. Und aus Kundensicht wünscht man sich natürlich eine möglichst angenehme, smoothe Fahrt, ohne abruptes Abbremsen. Und das eben, wenn, dann nur, wenn es auch zwingend nötig ist.
Genauso wenig abrupt wollen wir aber trotzdem den Podcast nicht ausbremsen, aber ich möchte sozusagen die Schlussfrage stellen. Da hole ich gern mal die Glaskugel raus. Was meinen Sie denn, wann wird in der Schweiz zuerst das autonome Fahren wirklich in den regulären Straßenverkehr eingebunden? Und natürlich interessiert mich auch gerade, weil Sie ja aus dem Maschinenbau kommen, wo wird das Thema autonomes Fahren vielleicht auch wirklich zuerst regulär in den Einsatz kommen in der Schweiz?
Auf die Frage habe ich fast schon gewartet. Also in meiner Ingenieurslogik wäre es natürlich einfacher, wenn wir die Schiene zuerst automatisieren, da dort ein Freiheitsgrad wegfällt und wir durch die fixe Fahrspur einfach ein leichteres Spiel hätten, mit deutlich weniger Überquerungen der Gleise, nicht so wie bei Kreuzungen auf der Straße mit den verschiedenen Verkehrsteilnehmern wie Velos, Scooter und auch andere PKWs. Aber man hört spannenderweise europaweit da recht wenig. Und ein anderes Thema, über das wir heute auch noch nicht gesprochen hatten, ist das Thema Gütertransport auf der Straße. Ich glaube nämlich, dass hier die Automatisierung deutlich schneller möglich ist als für den Personentransport. Und im Verein SAM beschäftigen wir uns ebenfalls mit dem Thema der Gütermobilität. Aber damit habe ich persönlich bisher eher weniger Berührungspunkte. Das große Potenzial hier ist aber nicht von der Hand zu weisen, gerade wenn man sich auch überlegt, im ländlichen Gebiet, wo vielleicht sich Apotheken nicht mehr rentieren, dass man vielleicht nicht nur Pakete, sondern auch Medikamente bis vor die Haustür zustellen könnte, autonom, oder vielleicht auch an zentralen Abholstationen zustellen kann. Ich glaube, es wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, bis sich ein Fahrzeug vollautomatisiert im Straßenverkehr bewegen kann. Ich habe vorher berichtet, die Technik wird besser, die Anschaffungskosten werden sicherlich auch reduziert werden in den nächsten Jahren. Ich glaube aber ehrlicherweise nicht, dass es keinen Menschen zukünftig mehr braucht. Ich glaube, wir kriegen ihn aus einem Fahrzeug, sei es mit Teleoperation oder sonst was. Und ich glaube, dass er immer weiter in den Hintergrund gehen wird. Also das heißt, er ist dann vielleicht eher auf zweiter oder dritter Ebene als Kontrollinstanz tätig oder wird Instandhaltungsaufgaben für einen reibungsfreien Betrieb übernehmen. Ich habe mich jetzt gut für Ihre Frage gedrückt. Manche sagen, dass es in 30 Jahren noch keine flächendeckende Durchdringung von AVs in der Schweiz geben wird. Andere sagen, in spätestens 2 Jahren ist es soweit. Wenn wir jetzt sagen, autonomes Fahren bedeutet, wir haben keinen Fahrer mehr im Fahrzeug, aber möglicherweise eben eine Unterstützung durch Teleoperation. Und ich mutig bin, kann ich mir vorstellen, dass je nach Einsatzgebiet in den verkehrsberuhigten Bereichen oder auch im ländlichen Gebiet, wo wir festgestellt haben, dass ein großer Bedarf besteht, das in 5 Jahren schon der Fall sein könnte. Und ich hoffe dann natürlich auch, dass dieses Angebot dann als On-Demand mit Ride-Pooling angeboten wird, was wir dann in unsere Systeme integrieren können. Aber bis dahin gibt's auf jeden Fall noch einiges zu tun.
Frau Holland, dann sage ich doch mal ganz knallhart, ganz herzlichen Dank auch für den Blick in die Glaskugel. Und ich finde, es war total schlüssig hergeleitet. Also das klingt doch nach einer machbaren Situation. Also Sie haben sich für mich nicht gedrückt. Trotzdem ist es so, wir leben nach wie vor noch mit Corona und deshalb ist mein Schlusswort eigentlich immer oder mein Schlusswunsch, bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.
Danke, Sie und die Zuhörer ebenfalls. Ade.
Hack the Road Jack, der Podcast von Intellica.de.